Am 1. September 1939 verkündet Hitler vor dem Deutschen Reichstag den Angriff auf Polen. Der Zweite Weltkrieg hat begonnen.
Ich habe mich daher nun entschlossen, mit Polen in der gleichen Sprache zu reden, mit der Polen und Vertrauen. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. Wer mit Gift kämpft, wird mit Giftgas bekämpft. Wer selbst sich von den Regeln einer humanen Kriegführung entfernt, kann von uns nichts anderes erwarten, als dass wir den gleichen Schritt tun. Ich werde diesen Kampf ganz gleich gegen Wien so lange führen, bis die Sicherheit des Reiches und bis seine Rechte gewährleistet sind. Ich habe nun über 6 Jahre am Aufbau der deutschen Wehrmacht gearbeitet. Es sind in dieser Zeit über 90 Milliarden für den Aufbau dieser Wehrmacht angewendet worden. Sie ist heute die bestausgerüstete und sie steht weit über jeden Vergleich mit der des Jahres 1914. Mein Vertrauen auf Sie ist unerschütterlich. Wenn ich diese Wehrmacht aufrief und wenn ich nun vom deutschen Volk Opfer und wenn notwendig alle Opfer fordere, dann habe ich ein Recht dazu. Denn ich bin auch selbst heute genauso bereit, wie ich es früher war, jedes persönliche Opfer zu bringen. Ich verlange von keinem deutschen Mann etwas anderes, als was ich selber über 4 Jahre freiwillig bereit war, jederzeit zu tun. Es soll keine Entbehrung in Deutschland geben, die ich nicht selber sofort übernehme. Mein ganzes Leben gehört von jetzt ab erst recht meinem Volk. Ich will nichts anderes jetzt sein, als der erste Soldat des Deutschen Reiches. Ich habe damit wieder jenen Rock angezogen, der mir einst selbst der heiligste und teuerste war. Ich werde ihn nur ausziehen nach dem Sieg oder ich werde dieses Ende nicht erleben. Deutschland, Sieg heil!
In der gleichen Rede gibt Hitler die Unterzeichnung des deutsch-sowjetischen Nichtangriffs- und Konsultativpaktes bekannt.
Wir haben uns daher entschlossen, einen Pakt abzuschließen, der zwischen uns beiden für alle Zukunft jede Gewaltanwendung ausschließt. Jeder Versuch des Westens, hier etwas zu ändern, wird fehlschlagen. Ich möchte das gleich hier versichern, dass diese politische Entscheidung eine ungeheure Wende für die Zukunft bedeutet und eine endgültige ist. Russland und Deutschland haben im Weltkrieg gegeneinander gekämpft. Und beide waren letzten Endes die Leidtragenden. Ein zweites Mal soll und wird das nicht mehr passieren.
Nach 19 Tagen eines Blitzfeldzuges zieht Hitler als Sieger in Danzig ein. Im Danziger Artushof erinnert er seine Hörer an seine ständigen Bemühungen um die Erhaltung des Friedens.
Sie wissen die Entwicklung dieser Augusttage. Ich glaube, dass es in diesem letzten August noch möglich gewesen wäre, ohne die britische Garantie und ohne die Hetze dieser Kriegsapostel noch eine Verständigung zu erreichen. In einem gewissen Augenblick versuchte England selbst, uns mit Polen in eine direkte Aussprache zu bringen. Ich war dazu bereit. Wer natürlich nicht kam, waren die Polen. Ich setzte mich mit meiner Regierung 2 Tage nach Berlin und wartete und wartete. Ich hatte unterdessen einen neuen Vorschlag ausgearbeitet, er ist Ihnen bekannt. Ich habe ihn am Abend des ersten Tages dem britischen Botschafter mitteilen lassen. Er wurde ihm Satz für Satz genau verlesen und durch meinen Außenminister wurden ihm noch zusätzliche Aufklärungen gegeben. Es kam der nächste Tag und es geschah nichts. Außer die polnische Generalmobilmachung. Erneute Terrorakte und endlich Angriffe gegen das Reichsgebiet. Und ich habe mich nun nach monatelangem Warten und immer neuen Vorschlägen endlich entschlossen, wie ich im Reichstag schon erklärte, mit Polen dann in der Sprache zu reden, in der eben die Polen mit uns zu reden oder reden zu können glaubten, in jener Sprache, die sie wohl allein verstehen. Auch in dem Augenblick war noch einmal der Friede zu retten. Das befreundete Italien, der Duce, hat sich dazwischen geschaltet und einen Vermittlungsvorschlag gemacht. Frankreich war damit einverstanden. Da hat England auch diesen Vorschlag abgelehnt und stattdessen geglaubt, dem Deutschen Reich ein 2-stündiges Ultimatum mit einer unmöglichen Forderung schicken zu können. Nun haben die Engländer sich nur in einem getäuscht. Sie hatten einst eine Regierung in Deutschland im November 1918, die von ihnen ausgehalten worden war. Und Sie verwechseln das heutige Regime mit diesem von Ihnen ausgehaltenen Regime. Und die heutige deutsche Nation mit dem damalig verführten und verblendeten deutschen Volk. Dem heutigen Deutschland stellt man keine Ultimaten mehr, das kann man sich nur merken. Ich habe in den letzten 6 Jahren ohne Hartes hinnehmen müssen. Von Staaten wie Polen. Aber ich habe trotzdem kein Ultimatum geschickt. Das Deutsche Reich ist heute nicht geneigt und gewillt, in solchem Ton mit sich reden zu lassen. Ich weiß, wenn Polen den Krieg gewählt hat, dann hat es den Krieg gewählt, weil andere es in diesen Krieg hineinhetzten. Polen hat den Kampf gewählt. Und es hat den Kampf nun erhalten. Seitdem sind nun 18 Tage vergangen. Und kaum jemals in der Geschichte konnte der Spruch mit mehr Recht angeführt werden. Mit Ross und mit Mann und mit Wagen hat sie der Herr geschlagen.
Dann gibt er einen Bericht zur Lage und meldet die großen Erfolge seiner Wehrmacht.
Während ich hier zu Ihnen spreche, stehen unsere Truppen auf einer großen Linie. Brest, Lemberg und nordwärts. Und in diesem Augenblick marschieren gerade seit gestern Nachmittag endlose Kolonnen der zusammengeschlagenen polnischen Armee aus dem Raum von Kutno als Gefangene ab. Gestern Morgen waren es 20.000, gestern Abend 50.000, heute Vormittag 70.000. Ich weiß nicht, wie groß die Zahl jetzt ist, aber nur das eine weiß ich. Was von dieser polnischen Armee westlich dieser Linie steht, wird in wenigen Tagen kapitulieren, die Waffen strecken oder zerschlagen werden. In diesem Augenblick, da fliegen unsere dankbaren Herzen hin. Zu unseren Männern. Die deutsche Wehrmacht hat diesen genialen Staatsmännern, die so gut Bescheid wissen über die Zustände im Reich, nun den notwendigen Anschauungsunterricht gegeben. Wieder hat sich unsere deutsche Infanterie als die unvergleichliche Meisterin erwiesen. Ihre Tapferkeit, ihr Mut und ihr Können sind wohl oft angestrebt, doch nie erreicht worden. Die neuen Waffen unserer motorisierten Verbände, sie haben sich auf das Höchste bewährt. Die Soldaten unserer Marine, sie erfüllen bewunderungswürdig ihre Pflicht. und über allem wacht. Die deutsche Luftwaffe und sichert den deutschen Raum. Sie, die davon träumten, dass sie Deutschland zerschmettern würden und die deutschen Städte in Schutt und Asche legen wollten, sie sind so kleinlaut geworden, weil sie ganz genau wissen, dass für jede Bombe auf eine deutsche Stadt 5 oder 10 zurückfallen werden. Sie sollen jetzt nicht so tun, als ob sie etwas Humanität sich zu dieser Kriegführung bequemen wollten. Es ist nicht die Humanität, sondern es ist die Sorge um die Vergeltung. Wir wollen in diesem Augenblick den polnischen Soldaten vollkommene Gerechtigkeit zuteil werden lassen. Der Pole hat an vielen Plätzen tapfer gefochten. Seine untere Führung machte verzweifelte Anstrengungen. Seine mittlere Führung war zu wenig intelligent. Seine oberste Führung schlecht unter jede Kritik. Seine Organisation war polnisch.
Nach dem Polenfeldzug gibt Hitler vor dem Reichstag seine weiteren Ziele bekannt.
Wenn Europa überhaupt an der Ruhe und am Frieden gelegen ist, dann müssten die europäischen Staaten dafür dankbar sein, dass Russland und Deutschland bereit sind, aus diesem Unruheherd nur mehr eine Zone friedlicher Entwicklung zu machen. Die zweite, in meinen Augen weitaus wichtigste Aufgabe, ist dann die Herstellung nicht nur der Überzeugung, sondern auch des Gefühls einer europäischen Sicherheit. Dafür ist es notwendig, dass erstens eine unbedingte Klarheit über die Ziele der Außenpolitik der europäischen Staaten eintritt. Insoweit es sich um Deutschland handelt, ist die Reichsregierung bereit, eine restlose volle Klarheit über ihre außenpolitische Absicht zu geben. Sie stellt dabei an die Spitze dieser Erklärung die Feststellung, dass der Versailler Vertrag für sie als nicht mehr bestehend angesehen wird, beziehungsweise dass die deutsche Reichsregierung mit ihr das ganze deutsche Volk keine Ursache und keinen Anlass für irgendeine weitere Revision erblicken. Außer der Forderung nach einem dem Reich geführenden und entsprechenden kolonialen Besitz. In erster Linie also auf Rückgabe der deutschen Kolonien.
Am Vorabend zum 9. November 1939 spricht er zu seinen alten Parteigenossen Worte voller Siegeszuversicht.
Wir haben aber auch auf allen anderen Gebieten unsere deutschen Möglichkeiten auf das Äußerste entwickelt, sodass ich Ihnen heute nur die eine Versicherung geben kann. Sie werden uns weder militärisch noch wirtschaftlich auch nur im geringsten niederzwingen können. Es kann hier überhaupt nur einer siegen, und das sind wir. Dass das Herr Churchill nicht glaubt, das rechne ich seinem hohen Alter zugute.
Im April 1940 werden überraschend Dänemark und Norwegen besetzt. Im Mai überwältigt er Holland, Belgien und Luxemburg. Frankreich ist im Juni endgültig niedergeschlagen. Am 19. Juli 1940 ergreift Hitler zum dritten Mal im Krieg das Wort vor dem Deutschen Reichstag.
Abgeordnete, Männer des Deutschen Reichstags, inmitten des gewaltigen Kampfes um die Freiheit und für die Zukunft der deutschen Nation habe ich Sie zu dieser Sitzung einberufen lassen. Am 6. Oktober 1939 sprach ich von dieser Stelle aus zum zweiten Mal im Krieg zum deutschen Volk. Ich konnte ihm die militärisch glänzende Niederwerfung des polnischen Staates melden. Ich habe damals zugleich einen Appell an die Einsicht der verantwortlichen Männer in den feindlichen Staaten gerichtet und an die Völker selbst. Ich warnte vor einer Weiterführung des Krieges, deren Folgen nur verheerende sein konnten. Ich warnte besonders die Franzosen, einen Kampf zu beginnen, der zwangsläufig von der Grenze sich weiter frisst und der ganz leicht wie sein Ausgang sein würde, in seinen Folgen furchtbar wäre. Ich habe diesen Appell damals auch an die übrige Welt gerichtet. Allerdings, wie ich es aussprach, mit dem Befürchten, nicht nur nicht gehört zu werden, sondern damit wahrscheinlich erst recht den Grimm der interessierten Kriegshetze zu erregen. Es ist auch genauso gekommen. Die verantwortlichen Elemente in England und Frankreich haben in diesem meinen Appell einen gefährlichen Angriff gegen ihr Kriegsgeschäft gewittert. Sie schickten sich daher sofort an zu erklären, dass jeder Gedanke an eine Verständigung aussichtslos sei, ja als ein Verbrechen gewertet würde, dass der Krieg weitergeführt werden müsste im Namen der Kultur, der Menschlichkeit, des Glücks, des Fortschritts, der Zivilisation und hilft, was helfen kann, also auch im Namen der heiligen Religion,
und dass zu diesem Zweck Neger-Buschmenschen mobilisiert werden müssten und dass dann der Sieg zwangsläufig so von selbst komme, dass man eigentlich nur nach ihm zu greifen brauche und dass ich dies selber genau wüsste und auch längst gewusst hätte und dass ich auch nur aus diesem Grund meinen Appell für einen Frieden der Welt unterbreiten würde. Denn wenn ich an den Sieg zu glauben in der Lage wäre, hätte ich ja nicht England und Frankreich eine Verständigung ohne jede Forderung vorgeschlagen. In wenigen Tagen war es diesen Hetzern gelungen, mich der übrigen Welt gegenüber geradezu als Feigling hinzustellen. Wegen meines Friedensvorschlages wurde ich beschimpft, persönlich beleidigt. Herr Chamberlain spie mich vor der Weltöffentlichkeit förmlich an und lehnt es ab, entsprechend den Direktiven der hinter ihm stehenden Hetzer und Antreiber Churchill, der Cooper, Eden, Frau Beleischer und so weiter, über einen Frieden auch nur zu reden, geschweige denn für einen solchen zu handeln. So hat dieser großkapitalistische Interessentenklüngel nach der Fortsetzung des Krieges geschrien. Diese Fortsetzung hat nun ihren Anfang genommen. Ich habe schon einmal versichert, und Sie alle meine Volksgenossen wissen das, dass wenn ich längere Zeit nicht rede oder wenn sonst nichts geschieht, dies nicht bedeutet, dass ich deshalb auch nichts tue.
Am Vorabend zum 9. November 1940 ist Hitler wieder in München bei seinen alten Kämpfern. Er sonnt sich im Zeichen der Erfolge.
Herr Churchill, der noch vor etwa einem Jahr, vor 8 Monaten und vor 6 Monaten erklärte, die U-Boote, wir haben in einem Monat 50% vernichtet. Im nächsten Monat konnte er nicht mehr sagen 50%, weil sonst keines mehr da gewesen wäre. Also im nächsten Monat nur noch 30%. Ein Monat später konnte er auch nicht mehr sagen 20%, dann musste er dann 10% sagen. Jetzt beginnt dieser General Lügen der Weltgeschichte. Nun zuzugeben, dass die U-Boote mehr zu sein scheinen, als sie vorher waren. Und das kann er mir glauben. Und ob sie mehr werden, er hat keine Ahnung, wie sie mehr werden. Wir werden sie erlauben. Wir werden sie noch herausfordern, diese internationalen Kapitalflügner. Wir werden sehen, es wird sicherlich eines Tages keinen Churchill mehr geben, aber deutsche U-Boote wird es geben und in Masse.